Herzlich willkommen zu Hunde weiterdenken, deinem Hunde-Podcast mit Tiefgang. Ich bin Tanja, Hundetrainerin und Verhaltensberaterin und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In meinem Podcast erfährst du alles über hundegerechtes Leben, faire Trainingsmethoden und natürlich auch ein reflektiertes Leben mit Hund. Heute geht es um das Thema verantwortungsvolle Hundehaltung. Es ist Teil 2 der Mini-Reihe zum Thema Ethik in der Hundehaltung. Falls du jetzt Teil 1 noch nicht gehört hast, darin habe ich meine Gedanken dazu geteilt, welche Einflüsse unsere heutige Hundehaltung auf Dritte und auf die Umwelt haben kann und wie wir damit verantwortungsbewusst umgehen. Heute machen wir also weiter mit Teil 2 und wir schauen uns das ganze Thema aus der Sicht des Hundes als Individuum an. Was müssen wir also bedenken, um unsere Hunde als Mitgeschöpfe auf eine Weise zu halten, die ethisch vertretbar ist? Man könnte also auch sagen, was müssen wir bedenken, um ein hundegerechtes Leben zu ermöglichen? Ich möchte auch heute mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ich hatte neulich Besuch von meinem Schwiegerpapa, beziehungsweise auch von meiner Schwiegermama, aber um meinen Schwiegerpapa geht's jetzt hier. Und er hat mir ganz stolz berichtet, dass er auf die Kaninchen meines Schwagers aufpasst, während die mit ihren Kindern im Urlaub sind. Und er hat mir auch berichtet, dass das Erste, was er dann noch gekauft hat, ein großer Kescher war. Ich habe daraufhin ein bisschen verdutzt geguckt und ihn gefragt, wozu er denn einen Kescher braucht für die Kaninchen. Und er hat mir dann entgegnet, dass er das braucht, um die Kaninchen abends einzufangen und in den Stall zu setzen. Und das hat mich dann doch ziemlich schockiert, weil für mich als Biologin ist natürlich klar, dass für die Kaninchen als Fluchttiere diese Art des Einfangens, also dieses Hinterherrennen mit dem Kescher und sie da dann reinpacken, purer Stress ist, von der Verletzungsgefahr jetzt mal ganz zu schweigen. Ich habe mich im Anschluss an dieses Gespräch gefragt, wie ist das denn jetzt eigentlich mit unseren Hunden? Wie oft müssen denn unsere Hunde im Alltag einfach Dinge über sich ergehen lassen, müssen quasi dadurch und Dinge erleben, die sie stressen oder sogar traumatisieren können? Und wie können wir denn unsere Hunde hundgerecht halten und insbesondere auf diese Emotionen und Bedürfnisse eingehen? Ich will in dieser Folge eine kleine Näherung versuchen. Es sind sehr, sehr viele Themen. Vermutlich ist es mir nicht möglich, alle Aspekte abzudecken, aber ich bringe euch heute einfach mal meine Gedanken zu der Thematik mit. Der erste Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, ist die Anschaffung des Hundes. Wir Menschen sind natürlich sehr gesteuert auch von dem, was uns gefällt, was uns optisch anspricht, ob wir langes Fell mögen, kurzes Fell mögen etc. Und viele Hunde werden nach wie vor nach Optik ausgesucht und natürlich ist das auch was, wo die Zucht mit reinspielt. Also wir verändern die Hunde durch Zucht genetisch, damit sie unseren äußeren Vorstellungen entsprechen. Dann kommt dazu, dass ganz oft, wenn ein Hund angeschafft wird, die Vorbereitung gar nicht so ausreicht, wie man sich das jetzt aus meiner Perspektive als Hundetrainer wünschen würde. Also oftmals wird die Wohnsituation nicht kritisch beobachtet, wie viel Zeit, wie viel Ressourcen sind denn eigentlich für den Hund verfügbar und welche Erwartungen bringt man denn als Person oder als Familie dem Hund gegenüber mit? Und es kommt ganz häufig vor, dass mich Familien, die schon 2 oder 3 kleine Kinder haben, fragen, hey, wir hätten gerne einen Hund, kannst du uns da was empfehlen? Wie siehst du das denn? Und meine Antwort als Trainerin ist da tatsächlich, naja, würdet ihr auch noch ein weiteres Kind wollen? Hättet ihr diese Kapazitäten an Zeit oder auch an finanziellen Ressourcen, um ein weiteres Kind dem gerecht zu werden? Und wenn das nicht so ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sind eigentlich auch die Kapazitäten für einen Hund nicht da, denn es ist, auch wenn es kein menschliches Kind ist, es ist ein Hundekind und somit auch ein Individuum und das erfordert natürlich genauso viel Betreuung im Zweifel wie ein Menschenkind. Und ein weiteres Thema, was mir auch als Trainerin häufiger begegnet, ist quasi die Funktionalisierung von Hunden. Also ein Hund wird angeschafft, weil es bestimmte Wünsche, Erwartungen an das Tier gibt. Zum Beispiel soll der Hund im Agility laufen, also ein Sporthund sein. Oder es ist vielleicht eine Hündin, die als Zuchthündin angeschafft wird. Oder der Hund wird als Jagdbegleiter angeschafft. Und was passiert denn mit Hunden, die diese Erwartungen nicht erfüllen, die sie vielleicht nicht erfüllen können, weil sie vielleicht körperliche Probleme haben oder die vielleicht einfach für die Art von Beschäftigung, für die Art von Arbeit, die es ja für den Hund auch ist, nicht geeignet sind? Was passiert denn dann? Das sind auch Dinge, die man sich doch bitte vor der Anschaffung einfach im Kopf behalten sollte. Ich würde mir deshalb sehr wünschen, dass wir uns, wenn wir einen Hund anschaffen möchten, immer vorher auch bewusst mit unseren eigenen Motiven auseinandersetzen. Warum genau möchte ich denn einen Hund? Und mir ist auch wichtig zu betonen, dass ich es wichtig finde, hier das Individuum zu achten. Also passt genau dieser Hund, diese Rasse oder vielleicht ist es ein Hund aus dem Tierschutz mit einer entsprechenden Vorgeschichte, passt dieser Hund in mein Leben und passe ich in sein Leben? Das ist auch eine wichtige Frage, die man sich hier stellen sollte. Und natürlich ist es auch eine Verantwortung über das ganze Leben hinweg. Also der Hund ist auch in Krankheit, wenn Verhaltensprobleme auftauchen und natürlich auch, wenn der Hund älter wird. Trotzdem sind wir Teil seines Lebens und er ist Teil unseres Lebens. Ich habe euch hierzu ein paar Reflexionsfragen mitgebracht, die ihr euch gerne selber stellen dürft. Warum wollte ich damals einen Hund? Und was war mein innerer Antrieb dazu? Welche Erwartungen hatte oder habe ich an meinen Hund? Habe ich mir genug Wissen über die Bedürfnisse des Hundes allgemein, aber auch über diese spezielle Rasse vielleicht angeeignet? Bin ich denn auch bereit, mit einem Hund zu leben, der vielleicht nicht nach meinen Erwartungen funktioniert und der vielleicht besondere Bedürfnisse hat? Was bedeutet es für mich, Verantwortung für ein ganzes Hundeleben zu übernehmen? Ein weiteres wichtiges Thema ist für mich Gesundheit und Pflege. Wir kennen es alle, die Rechnungen beim Tierarzt sind oftmals wirklich hoch, gerade mit der letztlichen Reform der Gebührenordnung, auch wenn ich hier wirklich den Tierärzten auch keinen Vorwurf machen kann. Aber medizinische Versorgung ist teuer, sowohl für Mensch als auch für Tier. Und deshalb kommt es oftmals vor, dass wir entsprechend nur in Notfällen oder wenn wir wirklich spezifische Probleme haben, zum Tierarzt gehen. Eine weitere Problematik ist auch, dass manchmal unangenehme Dinge vermieden werden. Also der Hund lässt sich zum Beispiel nicht gerne bürsten, ist da irgendwie sehr steif, möchte das nicht, vielleicht beißt er sogar, zieht sich zurück, versteckt sich. Und so passiert es dann oft, dass Pflegemaßnahmen nicht durchgeführt werden in der Art, wie sie durchgeführt werden sollen und mit der Häufigkeit, wie sie durchgeführt werden sollten. Und das beeinflusst natürlich auch langfristig die Gesundheit des Hundes. Und besonders schwierig ist es natürlich dann, wenn wir hier chronische Erkrankungen haben. Es ist oftmals nicht wirklich möglich, sowas vorherzusehen. Die Kosten sind schwer einzuschätzen und auch die zeitlichen Ressourcen sind dann manchmal wirklich sehr strapaziert, wenn es zum Beispiel mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen, Terminen bei der Physiotherapie etc. dann doch viel wird. Was können wir jetzt tun, wenn wir darüber nachdenken, die Bereiche Gesundheit und Pflege ein bisschen, hundegerechter und verantwortungsvoller anzugehen? Also, wir müssen uns bewusst machen, dass Prävention und die Gesundheitsversorgung unserer Hunde auch Teil unserer ethischen Verantwortung ist, Teil unserer Verantwortung als reflektierte Hundehalter. Entsprechend sollte das Ganze auch größeren Anteil in unserem Geldbeutel einnehmen und eventuell machen hier auch entsprechende Versicherungen Sinn, damit wir wirklich das leisten können, was in der jeweiligen Situation gefordert ist. Ein Thema, was mir natürlich als Trainerin besonders am Herzen liegt, ist, dass wir auch Zeit investieren sollten in die Gewöhnung an Pflegemaßnahmen und an Fürsorgemaßnahmen. Dazu gehört insbesondere Aufbau von Kooperationsverhalten aus dem Medical Training. Wer es noch nicht kennt, Kooperationsverhalten sind Verhalten, mit denen uns der Hund anzeigt, dass er jetzt bereit ist und eine bestimmte Prozedur jetzt gerne über sich ergehen lässt, wie zum Beispiel bürsten lassen oder auch die Krallenpflege. Schaut hier gerne mal ein bisschen genauer hin, ob es da Dinge gibt, die für euren Hund unangenehm sind und wo ihr da vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten habt, weil das Medical Training ist nicht nur hilfreich für eine stressarme Pflege, sondern es ist tatsächlich auch eine ganz wundervolle Beschäftigungsmöglichkeit für unsere Hunde. Und ich möchte an der Stelle auch dazu aufrufen, dass Pflege Fürsorge ist und nicht nur eine lästige Pflicht. Also ruft euch auch das gerne nochmal ins Bewusstsein. Es ist wirklich, wir kümmern uns um einen Freund, der uns durch unser Leben begleitet, nämlich um unseren Hund. Auch zum Thema Gesundheit und Pflege habe ich Reflexionsfragen für euch, die ihr euch gerne stellen könnt. Was tue ich aktiv für die Gesunderhaltung meines Hundes? Nicht nur Futter und der tägliche Gassigang. Was tue ich darüber hinaus? Habe ich auch vorgesorgt, finanziell und auch praktisch für den Krankheitsfall? Gibt es Personen, die einspringen können und sich um meinen kranken Hund kümmern können, wenn ich zum Beispiel beruflich eingebunden bin? Gibt es Pflegeroutinen, die ich vermeide, weil sie schwierig sind, weil sie mir und meinem Hund unangenehm sind? Wie kann ich denn Pflegehandlungen so trainieren, dass sie für meinen Hund stressfreier werden? Und wo würde ich da vielleicht gerne mit Medical Training ansetzen wollen? Kommen wir nun zum Thema Freizeit. Freizeit mit Hund. Und wir dürfen uns ja gerne bewusst machen, dass die Freizeit prinzipiell menschengesteuert ist. Wir entscheiden, was der Hund macht und wo er mitkommt, wo er nicht mitkommt, wie lange die Gassi-Runde wird, etc., ob wir vielleicht einen Sport mit dem Hund machen oder auch nicht. Das heißt, der Hund muss in Anführungszeichen funktionieren, er muss mitkommen und wir haben die Erwartung, dass das alles vergleichsweise problemlos funktioniert. Und hier gibt's eigentlich so zwei extreme Ausprägungen, aber natürlich auch alles in der Mitte. Zum einen haben wir die Hunde, die überfordert werden durch zu viele Reize oder auch tatsächlich durch zu viel Bespaßung, also durch ein permanentes Abfragen von Signalen, durch permanente Beschäftigung unterwegs, durch das Abfragen von Leistung, zum Beispiel vielleicht auch im Sport und durch ständiges Hochfahren durch Action. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Hunde, die, ja, mitlaufen müssen, ob sie jetzt wollen oder nicht, ohne dass wirklich Rücksicht genommen wird, welche Bedürfnisse sie selbst vielleicht auf einem Gassigang unterwegs oder auch bei einer Wanderung haben, welche Einschränkungen es gibt, ob der Hund tatsächlich Freude an der Aktivität hat oder nicht. Manchmal ist es auch so, es ist ein Familienausflug, also der Gassigang ist ein Familienausflug, auf dem auch noch, keine Ahnung, drei kleine Kinder mit Fahrrad mitlaufen und was der Hund währenddessen tut, ist mehr oder weniger wurscht. Es wird ein bisschen noch drauf geguckt, dass er irgendwann am Tag seine Geschäfte machen kann, aber das war's auch schon. Das ist die andere Extremausprägung der Variante Freizeit mit Hund. Und was können wir hier denn besser machen? Ich denke hier sehr viel in Richtung bedürfnisorientierte Gestaltung der Freizeit mit Hund. Natürlich darf Freizeit mit Hund auch dem Menschen Freude machen. Aber wir sollten hier immer an eine Balance denken, also eine Balance aus Aktivität und Ruhe für beide Parteien. Und wir dürfen uns auch gerne bewusst machen, dass unser Hund wirklich im Alltag gar nicht so sehr viele Wahlmöglichkeiten hat. Viele Dinge im Alltag bestimmen wir. Und der Gassigang sollte wirklich auch, ja, sollte die Priorität auf dem Hund sein, auf dem Hund liegen. Und der Hund sollte die Möglichkeit haben, seine natürlichen Verhaltensweisen auszuleben. Dazu gehört natürlich Bewegung. Dazu gehört aber natürlich auch das Schnüffeln, das Zeitunglesen, Dinge wie Buddeln, Futter suchen etc. Also wirklich hundegerechte und bedürfnisorientierte Beschäftigung, die auch dazu dient, den Stress zu reduzieren und den Hund im besten Sinne zu fordern und zu fördern. Sehr schön finde ich auch, wenn Hunde in der Freizeit die Möglichkeit haben, mitzuentscheiden. Ich mache das manchmal selbst so, dass meine Hunde mal entscheiden dürfen, welchen Weg wir jetzt einschlagen, wenn wir an einer Kreuzung sind. Und die sind immer sehr positiv überrascht, wenn Frauchen dann einfach hinterher trottet und man merkt ihnen an, dass sie das freut, wenn jetzt tatsächlich in die Richtung gegangen wird, wo sie vielleicht gerade eine schöne Spur entdeckt haben zum Schnüffeln. Und deshalb machen wir das auch durchaus unterwegs öfter mal. Natürlich gibt's auch viele Beschäftigungen, die man mit Hund machen kann. Ich finde, hier ist immer weniger und dafür mit Freude auf beiden Seiten mehr, als wenn man jetzt wirklich, ich sag jetzt mal, jeden Tag zum Hundeplatz rennt. Also man kann hier sehr viel Beziehungsarbeit über schöne Beschäftigungsdinge erleben und das ist natürlich auch ganz unabhängig von jeglichem Leistungsdruck. Dazu gibt's jetzt auch wieder ein paar Reflexionsfragen, die du dir gerne stellen darfst. Wie frei darf mein Hund in seiner Freizeit wirklich sein? Welche Aktivitäten mache ich für mich? Welche mache ich für meinen Hund? Und welche machen wir tatsächlich für uns beide und für unsere Beziehung? Ist mein Hund ausgelastet? Oder ist er vielleicht sogar eher überfordert? Haben wir viel Langeweile im Alltag des Hundes? Oder haben wir vielleicht sogar das Problem, dass wir zu wenig echte Ruhephasen haben? Darf mein Hund auch mal Hundedinge tun, die ich vielleicht nicht verstehe und von denen ich vielleicht auch gar nicht so viel halte, wie zum Beispiel den Garten umbuddeln? Dann hätten wir noch das Thema soziales Umfeld. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Soziales Umfeld bezieht in meinem Verständnis sowohl die Kontakte unseres Hundes zu anderen Menschen als auch die Kontakte zu anderen Hunden mit ein. Und oft haben wir als Menschen ganz hohe Erwartungen an die Sozialverträglichkeit unseres Hundes. Also der Hund soll insgesamt alles toll finden, andere Menschen, andere Artgenossen, das wäre so das Wunschdenken. Gerade der Kontakt zu Artgenossen ist ganz oft fremdbestimmt. Also wir haben das Gefühl, unsere Hunde sollten mit anderen Hunden spielen dürfen oder sie sollten jetzt gefälligst mal spielen gehen, auch wenn die Kontakte in vielen Fällen vielleicht unpassend sind oder unseren Hund auch überfordern. Und dadurch ist es natürlich für die Hunde keine positive Interaktion mehr. Natürlich gibt's Hundefreundschaften und Hundekontakte, die wirklich sehr, sehr schön sind. Aber hier müssen wir uns als Menschen auch immer selbst schulen und ein bisschen ein Auge darauf halten, wie die Hunde untereinander kommunizieren, damit wir diese Kontakte gut einschätzen können. Auf der menschlichen Seite ist es oft so, dass wir als Menschen ein ganz starkes Nähebedürfnis haben. Also wir möchten gerne unsere Hunde anfassen, wir möchten sie streicheln, wir möchten mit ihnen schmusen, dass sie sich auf dem Sofa an uns kuscheln, was auch immer. Wir tätscheln ihnen über den Kopf etc. Das ist tatsächlich auch nicht immer, was unsere Hunde wollen. Denn viele Hunde haben auch ein großes Rückzugsbedürfnis und möchten gar nicht so sehr viel menschliche Interaktion, weil wir ja doch auch sehr unterschiedliche Kommunikationsstrategien haben und das kann für unsere Hunde durchaus auch mal sehr anstrengend sein. Auch hier ist die Lösung ganz ähnlich wie bei den Kontakten zu Hunden. Wir können einfach ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf die hündische Kommunikation, können mehr Raum lassen, mehr Platz lassen, darauf achten, dass wir die Hunde nicht einengen, nicht bedrängen und dass wir auch auf körpersprachliche Signale achten, die uns zum Beispiel zeigen, dass unser Hund jetzt vielleicht gerade keinen Kontakt möchte. Also wenn er zum Beispiel blinzelt, den Kopf wegdreht, schmatzt, ein bisschen züngelt oder sich tatsächlich wirklich auch an eine andere Stelle im Raum legt, dann sollten wir das akzeptieren und sollten da wirklich einverstanden sein damit, dass der Hund vielleicht jetzt gerade keinen Kontakt zu uns will, auch wenn mit unserer Beziehung ungeachtet dessen natürlich alles absolut in Ordnung ist. Auch hier ein paar Reflexionsfragen. Wie viel Mitspracherecht hat mein Hund in sozialen Situationen, egal ob diese mit anderen Menschen oder mit anderen Hunden sind? Kann ich gut einschätzen, welche Hundekontakte ihm gut tun und welche vielleicht eher nicht? Oder sollte ich mich da vielleicht noch mal ein bisschen besser informieren, wie Hunde untereinander kommunizieren? Überfordere ich meinen eigenen Hund mit meinen sozialen Erwartungen, zum Beispiel mit meinem Bedürfnis nach Nähe, zum Beispiel damit, dass fremde Menschen kommen und ihn anfassen etc. Oder nehme ich Rücksicht auf meinen Hund und fühle mich nicht persönlich dadurch verletzt und angegriffen, wenn mein Hund meine Nähe auch mal ablehnt? Als letzten Punkt möchte ich den Bogen schlagen. Wir haben gestartet mit der Anschaffung des Hundes, also ein Hund kommt in unser Leben, und ich möchte den Bogen schlagen zum Thema alter Hund oder altern der Hund, also das Lebensende unseres Hundes, was wir leider in den allermeisten Fällen miterleben müssen. Und auch hier habe ich so zwei Extreme, die mir in meinem Alltag als Trainerin häufig begegnen. Das eine Extrem ist, dass Alterserscheinungen und Einschränkungen, die der Hund vielleicht dann aufgrund seines Alters hat, gar nicht so wirklich wahrgenommen werden oder sie werden erst spät erkannt oder gar nicht so sehr ernst genommen. Und oft ist es dann auch so, dass das Aktivitätslevel gar nicht so sehr angepasst wird. Also man geht einfach davon aus, weil der Hund jeden Tag die 5-Kilometer-Runde problemlos gelaufen ist, kann er das auch mit größerem Alter, weil er muss sich ja bewegen oder was auch immer. Das andere Extrem sind Seniorenhunde, die so ein bisschen abgeschrieben oder auch so ein bisschen alt geredet werden. Also sie kommen ein bisschen aus dem Fokus der Halter. Vielleicht ist auch noch ein zweiter Hund da, der jünger ist, der entsprechend aktiver ist und ein bisschen mehr Aktivität und Beschäftigung einfordert. Und wir haben dagegenüber vielleicht einen Seniorenhund, der nicht mehr so viel kann. Und es ist ganz wichtig, dass auch unsere Seniorenhunde natürlich nochmal besondere Bedürfnisse haben und sie wollen ungeachtet ihres Alters weiter Teil unseres Lebens und natürlich auch mit derselben Intensität Teil unseres Lebens sein. Richtig, sie brauchen vielleicht mehr Ruhephasen und brauchen vielleicht abgestimmte Beschäftigungen, aber das heißt nicht, dass wir einen Seniorenhund abschreiben sollten, dass er vielleicht dann weniger mit kann, sondern wir müssen uns vielmehr ein bisschen drauf einlassen, wie wir dann auch Aktivitäten so gestalten können, dass unser Senior auch Spaß hat und auch mitkommen kann. Deshalb möchte ich euch dazu aufrufen, einen würdevollen und auch wirklich herzlichen Umgang mit euren alternden Hunden weiterhin zu pflegen. Habt ein Auge darauf, dass sich die Bedürfnisse im Alltag ändern. Aber wir können hier so viel tun. Wir können hier die Beschäftigungsmöglichkeiten anpassen und auch für ältere Hunde gibt es so viele tolle Dinge, die sie noch gerne mitmachen können und möchten. Wir können aber auch unsere Umgebung, unsere Umwelt ein bisschen anpassen. Wir können die Runde kleiner machen. Wir können vielleicht, wenn wir dazu noch einen Zweit-, Dritt- oder Vierthund haben, dann können wir vielleicht für den Senior einen Buggy beschaffen, also eine Art Hundekinderwagen, in dem er dann streckenweise mitfahren kann, damit er trotzdem bei der Gassi-Runde mitkommen kann. Vielleicht können wir es auch so machen, wenn wir noch eine zweite Person im Haushalt haben, dass einer mit dem jüngeren Hund geht und der andere macht mit dem älteren Hund eine kleinere Runde, die dann wirklich speziell angepasst ist. Wir sollten unseren Hunden also wirklich Raum dafür lassen, ihr Leben voll aufzuschöpfen, auch die letzten Jahre, und so viel Lebensqualität wie irgendwie möglich bis zuletzt zu ermöglichen. Und zwar ohne dabei den Hund zu vernachlässigen, aber auch ganz besonders ohne ihn zu überfordern. Auch hier ein paar Fragen, die ihr euch stellen könnt. Wie hat sich mein Umgang mit meinem Hund verändert, seit er älter geworden ist? Respektiere ich seine neuen Grenzen oder halte ich an dem fest, was unsere alten Gewohnheiten sind und was wir schon immer so tun? Wie bin ich denn vorbereitet auf altersbedingte Einschränkungen, auf Erkrankungen etc.? Wie kann ich mich da organisatorisch und auch mental vorbereiten? Und wie habe ich für den Abschied vorgesorgt? Wie stelle ich mir das vor? Was passiert mit meinem Hund, wenn er gehen muss? Ihr merkt vielleicht, dass in der Zusammenfassung die Punkte, die ich besprochen habe, auf eine Sache hinauslaufen. Wie erreichen wir das Ziel einer hundegerechten Haltung? Ganz einfach, indem wir unsere Hunde als vollwertige Familienmitglieder verstehen und als Individuen ansehen. Jeder Hund hat seine eigenen Bedürfnisse und die unterscheiden sich von uns als Menschen ganz deutlich. Unsere Hunde haben ein komplexes, emotionales Erleben und darauf sollten wir Rücksicht nehmen. Und unsere Hunde versuchen es uns hier einfach zu machen, denn wenn wir ihre Körpersprache und ihre Kommunikation einschätzen können, dann teilen sie uns auch mit, was ihnen gefällt und was nicht. Wir dürfen uns also ein Stück weit von unserer menschlichen Sichtweise lösen und sollten dafür mehr auf die Körpersprache unserer Hunde achten, um ihnen ein hundgerechtes Dasein zu ermöglichen. Das war Hunde weiterdenken. Wenn du gerne mehr von mir lesen möchtest, dann schau doch auf meinem Blog vorbei. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich außerdem, wenn ich dir schreiben darf. In meinem Newsletter gibt's nämlich regelmäßig weitere Einblicke in meinen Trainerinnenalltag und Inspirationen rund ums Thema Hund. Trag dich also gerne ein, den Link findest du auch unten in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.